Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Skills immer mehr nach außen tragen wollen. Unser Ziel ist es damit, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Tu uns und auch dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Damit kannst du auf bestimmte Inhalte des Podcasts aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Ich freue mich, Kemal heute vorstellen zu dürfen. Und Kemal habe ich wie so knapp 80% der Leute, die ich im Interview habe, über Social Media kennengelernt. Ich bin auf Kemals Seite gestoßen, ich meine durch einen Motivationsbeitrag. Und dann habe ich gesehen, cool, der kommt sogar hier aus dem Norden und ich kenne ihn noch gar nicht. Lässt mal ein Abo da, interagierst mal ein bisschen. Und dann hatte mich Kemal, nachdem er sein Restaurant eröffnet hat, das La Paz, und ich liebe Tapas, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe es noch nicht geschafft. Kemal, Asche auf mein Haupt, aber wir werden es auf jeden Fall nachholen. Und dann habe ich gesehen, gut, der Mann hat mehrere Standbeine, ist unterwegs im Unternehmertum und hat vor allem das Thema Startups für sich auf die Fahne geschrieben. Und das Thema ist einfach prädestiniert für unseren Podcast. Darum freue ich mich, dich heute begrüßen zu dürfen, lieber Kemal. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz für die Zuhörer vor, wer du bist und einen groben Überblick darüber, was du so machst.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf, Mustafa. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Kemal, wie schon erwähnt, bin 44 noch, wird 45 und bin seit ich 19 bin selbstständig. Hab nie studiert, komme aus ganz normalen Migrantenfamilie, 70er Jahre, also sehr bescheiden aufgewachsen, arm will ich es nicht sagen, aber halt eine Ausländer-Street, so wie man das kennt. 90% waren Migranten, entsprechend warst du halt in der Schule immer so ein bisschen der Außenseiter und Selbstvertrauen war nicht da. Und ich glaube, ich wollte das alles, den Erfolg, um das Ganze zu kompensieren. Und deswegen bin ich in die Großstadt von einer Kleinstadt gezogen mit 19 und habe gesagt, okay, da kann ich mehr reißen. Und was macht man halt, wenn man nicht studiert hat und doch erfolgreich sein will? Man geht in die Gastro, so ein Klassiker. So, wer nichts wird, wird wird. Das ist ja nicht umsonst entstanden. Ja, da brauchst du halt kein Studium und nichts, ne? Und ich wusste natürlich auch eins, ich möchte nicht meine Stunden verkaufen. Mhm. Also ich wusste schon, dass ich Unternehmer werden möchte, weil ich schnell gemerkt habe, dass ich gerne Dinge aufsetze und es mag, Dinge wachsen zu sehen. Aber so in der Tiefe mag ich das nicht, weil ich glaube, Vertrieb, Menschen fangen, in Ideen entwickeln, Leute begeistern und vor allem Probleme lösen, das waren so meine Stärken. Und dann habe ich auch nach einer Karriere im Park Hyatt, das ist ein Fünf-Sterne-Hotel in Hamburg, schon meinen ersten Laden aufgemacht mit 20. Konzern war nichts für mich und seitdem bin ich selbstständig. Und heute sind wir in vier verschiedenen Bereichen tätig. Wir sind eine Holding, ich und ein Psychologe machen das und habe jetzt auch noch einen neuen Geschäftspartner dazu gekriegt, weil es immer größer geworden ist. Wir sind 140 Mann und machen Seminare, Weiterbildung mit Eisbergseminaren, haben darüber hinaus eine Produktionsstätte versorgen. Hamburg mit viel Essen jeden Tag und was machen wir noch? Das La Paz machen wir noch. Dann haben wir noch Systemkonzepte für Firmen und dann mache ich noch meine Sache hier, eben meine Produkte. Es wird nicht langweilig. Weihnachtsmärkte machen wir noch. Also ich habe es immer so gemacht, dass ich gesagt habe, es muss das ganze Jahr über stabil laufen, dass ich keinen entlassen muss. So, weißt du, so, ich will meine Mannschaft halten, weil ich finde das immer blöd. Meine Mutter hat dann auch immer manchmal den Job verloren oder mein Papa. Das hat mir immer wehgetan. Ich habe gesagt, ich möchte das. Die Leute sollen sich verlassen können. Und und somit haben wir das halt so aufgebaut.
Super, okay, cool. Das sind ja einige Punkte, die du da aktuell angehst. Das ist ja wahrscheinlich auch peu à peu entstanden. Wenn du sagst, von der Kleinstadt oder vom ländlichen in die Großstadt. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du schon immer gesagt, okay, du willst dahin? Hast du schon Kontakte dorthin? Oder wie kommt man überhaupt dazu? Weil das ist ja aktuell, glaube ich, so normal, weil im ländlichen Bereich wird gar nichts angeboten. Es geht automatisch in die Stadt. Aber ein paar Jahre vorher, wie war das da?
Nee, also ich wusste, das ist zu klein und ich dachte, München und so, das ist zu nah an Süddeutschland, dann würde ich immer wieder kommen. Da habe ich zu meiner Mama gesagt, ich gehe ganz weit in den Norden, damit ich nicht immer am Wochenende zurückkomme und doch diese Gemütlichkeit, die Komfortzone bei euch weiter auslebe. Sagt sie, spinnst, du bist mein einziger Sohn. Bei uns Türken ist das ja auch immer so, ne? Der einzige Sohn verlässt das Haus mit 19. Meine Mutter und ich hatten eh eine ganz starke Verbindung. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich muss meinen Weg gehen und ich muss mich da selbstständig machen. Und dann hat sie irgendwann am Sonntag gesagt, okay, ich kann dich nicht zurückhalten. Ich möchte das auch nicht. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin in Hamburg angekommen mit 400 Mark. Das war
Wahnsinn.
1998. Dann habe ich mir da so ein Hostel gesucht und bin da angekommen. Dann waren da so Heroin-Junkies vor dem Hostel, weil es war, glaube ich, 15 Mark die Übernachtung. Dann bin ich in mein Zimmer, da stand ein Bett, ein Stuhl. Habe ich erstmal die ganze Nacht geweint, weil ich kannte auch niemanden. Und dann war ich wirklich, ich habe mich echt schlimm gefühlt. Aber ja, es war auf jeden Fall für mich ein Cut, der dann eine neue Chance für mich bereitgehalten hat und ich extrem gewachsen bin in der Zeit. Auch schon. Also schon nach dem Tag ging es direkt los und ich war halt selbstständig in einer großen Stadt mit 19. Ich habe Schwäbisch gesprochen, aber das war genau das Richtige.
Wahnsinn, okay. Also schon in doppelter Hinsicht, glaube ich, ein krasser Start. Und wenn du das gemeistert hast, bist du, glaube ich, auch gut gewappnet für die Zukunft. Kemal, du hast ja dann relativ früh mit der Selbstständigkeit angefangen. Mit 20, was genau hast du da aufgebaut?
Ich war dann 2 Jahre im Hotel und dann habe ich gemerkt, Konzern ist nichts für mich und habe dann das La Paz gekauft.
Okay,
Ich habe
also
dann,
gab es damals schon das La Paz, ja?
genau,
Okay.
das war ein anderer Betreiber, das La Paz seit 40 Jahren und ich bin dann von Kneipe zu Kneipe rein und habe gefragt, wollen Sie verkaufen? Und irgendwann war ich hier an der Ecke. Ich kannte die Straße gar nicht, ich kannte mich ja nicht aus in den Stadtteilen in Hamburg. Und bin rein, habe gesagt, ich möchte Ihren Laden kaufen. Und zum Glück hat er dann, also der war nicht da, dann hat der Kellner meinen Namen genommen, meine Telefonnummer und dann kam auch nicht. Ich hatte auch schon vergessen, das La Paz wusste ich. Da kam nach 6 Monaten ein Anruf. Ja, Sie haben hier mal einen Zettel. Also das ist das Leben, ist so.
Wahnsinn.
Deswegen musst du einfach immer wieder Dinge tun. Viele denken eben, es bringt doch nichts. Warum soll ich das jetzt machen? So Zeitverschwendung. Nein. Es hat alles, das musst du alles machen. Und manchmal sind gerade die Dinge, die du nicht vermutest, führen zu Wegen, die deine Riesenchance sind. Weil wenn das La Paz nicht gewesen wäre, wären wir heute niemals da oder ich da, wo ich jetzt bin. Weil der Laden ist richtig abgegangen. So, damit konnte ich dann richtig, also wie gesagt, dann hat er angerufen, dann haben wir 6 Monate verhandelt, dann haben wir uns einen Preis zusammen haben wir gefunden, war utopisch war zu der Zeit, aber ich habe es dann irgendwie aufgetrieben, dann den Rest habe ich im Darlehen Vereinbarung gemacht und dann habe ich erstmal 7 Jahre hinter der Bar gestanden, habe gearbeitet und Geld gespart und dann habe ich gemerkt, ich bin kein Gastronom, der nur einen Laden führen mag und dann kam der nächste Schritt.
Super. Das heißt, du hast ja dann schon sehr früh im Team gearbeitet. Ich glaube, das ist auch schon, also wenn ich so an mich denke, ist es schon einer der ersten Herausforderungen, nicht Bestandteil eines Teams zu sein, sondern wirklich ein Team zu führen. Da warst du ja noch recht jung, mit 20, mit dem Laden, mit dem Personal, was ja prädestiniert ist, so autoritär ist er vielleicht nicht ganz, er ist noch relativ jung. War das ein Thema für dich damals oder konntest du damit schon von Tag 1 gut umgehen?
Was? Nein, ich habe das ganz spät erst gelernt. War ja auch sehr mit Mustern befangen, nicht selbstbewusst und so. Da kannst du nicht kein guter Leader sein. Aber ich habe das weggemacht, weil ich selber drin gestanden bin, gearbeitet habe. Dann kannst du eben vieles noch irgendwie kontrollieren. Das kam erst viel, viel später auf dem Weg. Sehr spät bei mir sogar, weil ich halt immer sehr viel gemacht habe und sehr viel arbeiten musste, konnte ich wenig reflektieren, konnte meine Fehler nicht wirklich analysieren. Dadurch hat sich alles verschoben. Aber ich habe PS auf der Straße gehabt. Ich habe aufgebaut. Ich habe aufgebaut. Die waren nicht lukrativ, die Geschäfte. die haben auch sehr viel Kopfschmerzen bereitet. Aber ich habe kein Geschäft aufgegeben. Alles ist heute am Start. Aber viele waren halt nicht erfolgreich, weil ich die Entwicklung für mich noch nicht damals hatte. Aber ich habe sie aufrechterhalten. Also da sieht man wieder, wie wichtig Geduld ist. Und irgendwann kam die Zeit, wo ich dann gesagt habe, geil, auch das hatte seinen Sinn, diese Firma damals oder diesen Standbein in der Firma aufzubauen, weil alle gesagt haben, warum machst du jetzt auch noch Betriebsgastronomie? Da habe ich gesagt, ja, das ist irgendwann gut, wenn nämlich die Business Caterings wenig sind, dann haben wir das tägliche Lunch und das lief aber nicht. Aber jetzt bringt das alles so in der Summe ein sehr lukratives Geschäft mit sich. Und ich bin happy und immer noch in dem Alter, sage ich jetzt mal, wo ich es jetzt genießen kann. Und operativ bin ich kaum gar nicht mehr. Ich bin frei, bin überall. Ich trage die Verantwortung. Aber ich mache jetzt nur noch das, was mir Spaß macht. Managen in Form von Menschen fühlen, Menschen einstellen, investieren und die Dinge voranschieben und gucken, dass es den Menschen, die an diesen Projekten arbeiten, gut geht. Dass es ihnen wirklich gut geht. Und mit 45, 44 hast du auch so eine Mentorrolle schon langsam. Mhm. Ne, die anderen sind 27, 30, die hören auch, du kannst auch wirklich Wissen weitergeben. Und ich meine jetzt nicht nur Wissen aus Büchern oder so. Ich kenne viele Trainer, Coaches, die merke ich, da merke ich sofort, sind auch in meinem Alter, aber ich merke, dass die keine Firmen aufgesetzt haben. Mhm. So, wenn du mal richtig Menschen auf deiner Payroll hast und musst jeden Monat mit Sozialabgaben für eine Person 3.000 bezahlen und das mal 60, dann geht dir ganz anders der Arsch. Dann schläfst du nicht, ja. Du bist verantwortlich, nicht nur für die Person, sondern die Person hat Kinder, die hat eine Ehefrau oder einen Mann. Und das macht dich aber wirklich, wirklich reich. Du musst gucken, dass du nicht nur dich ernährst, sondern 50 Menschen mit. Ja, und investieren musst noch in neue Strukturen, Innovation, ja, Werbung, neue Gerätschaften. Unser Business ist sehr investitionsintensiv. Und ja, das waren katastrophale Zeiten und es ging 15 Jahre auf und ab, auf und ab, auf und ab. Ich hatte nie Geld. Ich musste immer mein Geld von meinem Mentor pumpen. Mal 30.000, mal 20.000. Und mit 35 war es zum ersten Mal so, dass ich siebenstellig auf dem Girokonto hatte. So, da habe ich gemerkt, es ist durch. Und danach kam der richtige Absturz. Und das steht alles hier in diesem Buch.
Sehr stark, ja. Also echt eine krasse Geschichte. Und ich glaube, jeder, der sich da so ein bisschen mit beschäftigt, ist in der Tat gefangen in deiner Geschichte. Von daher jetzt schon ein kleiner Trommelwirbel für das Buch, was online gegangen ist, vor ein paar Tagen, wenn ihr es hört, auf Amazon zu finden. Aktueller Stand auf zwei Rubriken auf Platz 1. Einmal war das Führung und Personalmanagement und Punkt 2, korrigier mich, war Motivation und Management, meine ich. Motivation und Management. Bestseller auf Platz 1, die zwei Bücher. Wir werden es euch auf jeden Fall mal verlinken, dass ihr über Amazon mal reinschauen könnt. Und ja, bestellt es euch auf jeden Fall gleich mal, dann habt ihr passend zu dem Sound nochmal was zum Lesen, um dort zu wissen, worum es genau geht.
Ja.
Das war sehr schön aufgezeigt mit diesen Hochs und Tiefs. Ich bin seit 2014 irgendwie aktiv am Markt und 2014 habe ich ja erstmal gelernt, 2019 bin ich gestartet mit meiner Selbstständigkeit und wenn ich so zurückblicke, bin ich nach wie vor immer noch im Aufbau und es geht immer mal einen Monat hoch, einen Monat runter. Im Vertrieb ist es, glaube ich, normal. Für mich war eigentlich ganz früh klar, dass ich keine One-Man-Show machen will und deswegen muss ich gerade schön schmunzeln, weil ich habe das Thema Payroll aktuell bei 3 Angestellten, der Rest sind Vertriebspartner, die sind bei uns in der Branche mit Garantien unterfüttert, aber ansonsten spürst du sie nicht aktiv wie einen vollen Angestellten mit den Sozialversicherungsabgaben. Aber auch da merkst du es und das motiviert mich auch ganz anders, wenn du weißt, okay, im Hintergrund sind da wirklich Menschen, die von diesem Nettolohn abhängig sind, die davon leben und ihre Familien ernähren. Und ich glaube, das ist nochmal wirklich ein krasser Motivator an jeden Unternehmer, da nochmal was draufzulegen.
Ja, also das fängt ja nicht nur an mit den Finanzen, die Führung, die Schwankungen des Mitarbeiters, ja, mal sind sie gut drauf. Mhm. Dann stellst du Leute ein, weil du denkst, die passen, dann passen die nicht. Bring das andere, die Teammitglieder durcheinander, dann musst du den rausnehmen, musst einen neuen reinpacken. Das kostet auch immer Mitarbeiter lernen, da sind sie noch nicht effektiv und dann gehen die nach 3 Monaten. Also damit ist so viel, Mitarbeiter zeigen dir, ist auch ein Spiegel, wo du dich noch entwickeln musst, wo du Schwächen hast. Ja, du lernst dann mit deinen Emotionen besser umzugehen, manche Dinge nicht zu sehen. Ja, und deswegen finde ich das halt sehr fahrlässig, wenn Menschen rausgehen, was viele tun und sagen, hey, ich bring dich dahin, ich bring dich auf dahin, ich bring dich auf 1 Million, ich skaliere dich hoch. Ich krieg einen Hals, ey, wenn ich sowas höre. Und ich höre das, ich gucke da auf Instagram und dann schalte ich da auch weg, weil ich denke mir, also wenn du etwas auf 1 Million skalierst, dann musst du auch Mitarbeiter haben, du musst Büroleute haben, da fällt so viel Papierkram. Also da sind so viele Prozesse, selbst wenn du Dropshipping machst, trotzdem, du hast eine Buchhaltung, du hast so viele Dinge. Und wenn jemand so geködert wird, aber noch null Erfahrung hat und du ihm nur das Oberflächliche beibringst, dann neigen die eben ganz schnell Personal einzustellen, ohne zu wissen, wie sehen überhaupt die nächsten 3, 6 oder 12 Monate aus, wo habe ich Kurven, wo ich keinen Umsatz machen kann und wie überbrücke ich die und wann kommt die Steuer und wie viel muss ich dann ungefähr parat haben und dann sind die weg. Und wenn du einmal so abschmierst, Kopf auf den, in welcher Branche du unterwegs bist, aber dann kannst du auch schnell mal mit 150, 200k Schulden dastehen. Mhm. Und wie lange brauchst du als junger Mensch, um das zurückzuzahlen? Das kann sein, dass deine gesamte Zukunft am Arsch ist. Ja. Und davor bewahre ich jedem, der jetzt heute hier zuhört, lasst euch wirklich nur von Leuten was sagen oder wenn ihr Mentoren sucht, die den Weg schon mal zumindest, wo ihr hin wollt, auf jeden Fall gegangen sind, weil die wissen halt, was einen auch erwartet, ja, und wie die damit umgegangen sind. Dann hast du auch ein Feedback und ich sag halt auch dann ganz klar, wenn du mit so einem sprichst, dann fühlst du dich auch verstanden, weil der sofort dir widerspiegelt, wie du dich fühlst. Mhm. Ne? Du sagst, hey, woher weißt du das? Ja, weil ich das weiß, ich habe das jetzt die ganze Zeit auch gehabt. Und dann verbindest du dich auch eher mit so einem Menschen, der dich fühlt, ja?
Ja,
und das ist unheimlich wichtig, also da ganz, ganz vorsichtig sein. Es gibt bestimmt Geschichten, wo man als Unternehmer über Nacht oder innerhalb von 1 Jahr zu etwas geworden ist. Ich bin es erst nach 20 Jahren. Gut, das war auch vielleicht ein bisschen zu lang. Ich war so Dickkopf und habe die Fehler 3-mal, 4-mal wiederholt. Ich weiß nicht, ich wollte immer eine Extra-Runde drehen. Es lag aber auch bei mir, ich war schwer depressiv durch den Stress. Das hat mich sehr, sehr ausgebremst. Dadurch war ich keine verlässliche Größe für mein Umfeld. Also ich habe mir das Leben selber nicht so einfach gemacht. Auch nicht bewusst, sondern ich war halt krank. Ja, das ist eine Krankheit. Durch den Stress bin ich depressiv geworden, durch das viele Arbeiten. Und ich bin jetzt in meinem Alter, wenn ich in Hamburg schaue, so zumindest so in meinem Umfeld, bin ich schon ziemlich weit oben für das, was wir drehen. Liegen bei 10 Millionen, nicht ganz, aber fast, wenn kein Corona ist. Und das ist für ein mittelständisches Unternehmen, wenn man mit null startet, schon eine ganze Menge. Und das dauert. Menschen brauchen... Wir haben jetzt das Restaurant neu aufgemacht, das läuft. Wie oft ich sagen muss, die Lampe bitte um 18 Uhr anmachen, nicht vorher, nicht später. Musst du teilweise 8 bis 10 Mal wiederholen. So. Aber gute Dinge dauern halt. Und deswegen habt Ziele, geht in die Umsetzung, aber bitte, bitte stresst euch nicht. Bleibt dran, geht auf dem Weg, sammelt das Ganze, protokolliert das Ganze, reflektiert. Sucht euch gute Menschen und dann geht es erstmal nur darum, das Produkt so gut zu machen, dass die Leute sagen, wow, das ist genau meins, das finde ich top. So, und das Problem des Gegenübers bestmöglich lösen und immer weiterentwickeln. Der Rest, der kommt, wenn du so weit bist, ja. Manchmal ist man auch nicht so weit für Erfolg. Das ist auch dann so eine Fügung, die dann kommt, wenn du bereit bist.
Ja. Auf jeden Fall. Ich hatte damals einen Freund, der hatte immer gesagt, Mustafa, du hast Glück. Mustafa, du hast Glück, wenn da der nächste Deal anstand, wenn da was Gutes lief. Und ich habe das anfangs immer belächelt, aber dann habe ich gemerkt so, ja, warum ist das Glück? Das ist überhaupt kein Glück. Du machst tagtäglich einfach das, wofür du brennst, was du gerne machst. Und wenn du das einfach jeden Tag machst, noch jeden Tag, heute habe ich, glaube ich, auch einige Calls gemacht, die liefen echt blöd. Aber ich bleib dran, ich lasse mich davon nicht kaputt machen. Und die Erfahrung zeigt, dass es doch irgendwann klappt und du sagst, okay, die Mühe hat sich gelohnt. Womit ich in der Tat Schwierigkeiten habe, und wenn ich das richtig gehört habe, war das bei dir damals genauso, ist es wirklich Cut zu machen. Also wenn wir teilweise am Computer sitzen, die Punkte durchgehen, dann schaust du auf die Uhr und denkst dir, wow, ich habe heute gerade mal ein Glas Wasser getrunken, habe zwischendurch vielleicht irgendwas Ungesundes gegessen und es ist schon nachts um 12. Das fällt mir ziemlich schwer noch, das wirklich zu takten. Ich versuche das immer im Kalender festzuhalten, aber dann überziehst du mal hier, lässt deine Freundin ein bisschen auf dich warten und da muss ich wirklich noch an mir arbeiten. Wie war das bei dir? Du hast ja gesagt, damals gab es den Knick durch den Stress. Was hat bei dir dazu geführt, dass du diesen Knick hattest?
Ja, also erstmal vielleicht, es gehört dazu, dass man eben sich aufopfert irgendwo. Mhm. Das geht nicht ohne. Das muss man, den Preis muss man zahlen. Aber man muss ja, sage ich mal, so smart sein, um zu wissen, man läuft hier einen Marathon und keinen Sprint. Mhm. Und deswegen musst du halt morgen auch funktionieren. Da ich aber nicht gut reflektieren konnte und keine Mentoren hatte, für uns gab es keine Mentoren. Also doch, ich hatte einen Mentor, aber ich hatte keinen hier, wo ich jetzt sagen könnte, an den kann ich mich orientieren, der macht ungefähr das Gleiche. Mhm. 70er Jahre waren nicht so viele Türken unterwegs und mit den Deutschen habe ich mich nicht verbunden. Die waren viel zu weit weg und hier in Hamburg kannte ich auch niemanden. Deswegen war ich immer auf mich allein gestellt, keine Familie gehabt. Und deswegen hatte ich keine Sicherung. So, ich habe einfach weitergemacht. Mhm. Und ich hatte dann Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, war aggressiv und ich dachte, ich habe Magengeschwür. Keiner hat was gefunden, weil es eben psychosomatisch war. Mhm. Und dann bin ich halt abgekackt. Ich habe aber insgesamt 2 Burnouts hinter mich gebracht. Also ich bin immer nach 3 Jahren, 4 Jahren wieder abgestürzt, weil ich dann die gleichen Fehler gemacht habe, weil ich immer nach Anerkennung und nach Sicherheit, nach Kontrolle gekämpft habe, weil ich die in mir nicht hatte. Und das ist auch das, was viele Migranten haben. Das ist auch ein Thema in meinem Buch. Erkenne dich selbst, sonst erkennt dich keiner. Oder von einem, der Anerkennung suchte und sich selbst fand, das war dann wirklich so. Dieser Schmerz war dann irgendwann so groß, dass ich halt in der psychosomatischen irgendwann gesagt habe, bei 35, da war mein dritter Absturz, wirklich heftig, und dann bin ich raus und dann bin ich in die Therapie gegangen. Dann habe ich mich in 2-3 Jahren neu aufgebaut und das steht halt im Buch auch und vor allem habe ich dann eben, das Buch fängt an von innen nach außen, das sind 8 Kapitel, die mich dann zurückgeführt haben und das erste Kapitel war dann Erkenne dich selbst, eben dein Weg nach innen. Den bin ich zum ersten Mal, musst du dir vorstellen, mit 35 gegangen. Und ich kann heute zu jedem sagen, wirklich zuerst musst du jemand sein, da musst du entsprechend deines Seins das Passende tun, um dann am Ende zu haben. Ich wollte aber Kontrolle im Außen und ich dachte, damit habe ich Kontrolle meiner Gefühlswelt. Das ist aber alles Scheiße, Bullshit, das ist alles Verarschung. So wie wenn Leute sich mit Luxus vollpacken, die nichts drauf haben und dabei sich wertvoll fühlen. Das ist temporär gut, aber wenn du das nicht mehr hast, dann sind die Leute weg um dich rum und du selber bist auch nicht da für dich, weil du hast ja nichts. Und das fällt dir früher oder später auf die Füße, umso später, umso schmerzhafter, so wie bei mir. Als ich dann die Karotte nicht mehr hatte und der Erfolg da war, habe ich gedacht, und was jetzt? Mhm. Weil das Spannendste ist, wenn du den Weg gehst, um der Anerkennung wesen, dann stellst du dir nie die Frage, du hast immer so die Antwort, das Ziel will ich erreichen. Aber keiner stellt sich die Frage, wenn ich das erreicht habe, was kommt danach? Mhm. Ja, weil du denkst, nein, das ist es. Aber das ist es nie. Es gibt kein Ende, es gibt kein Ziel. Das ist alles ein Weg. Es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Wir kommen auf die Welt, wir gehen. Aber in so Abschnitten zu denken für ein Ziel ist okay, aber nicht das habe ich erreicht und dann habe ich es. Ein Scheiß, danach bin ich so abgekackt, weil ich null Sinn fürs Leben hatte, weil der Schmerz so groß war und das Loch in mir so tief und dunkel, dass ich halt eben jedem sage, fang innen an. Fang wirklich innen an. Also was heißt das? Dein Kern, dein Selbst, ja. Geh wirklich in Sessions in dich rein. Was sind deine Gedanken? Was sind deine Glaubenssätze? Was sind deine Werte? Was sind deine Stärken? Ja. Was sind deine Lebensbereiche? Wie baust du die auf? Und was sind die Ziele in den jeweiligen Lebensbereichen? Und wie baust du das so auf, dass jeder Lebensbereich nicht zu kurz kommt? Damit fängt das überhaupt an. Und wenn du das hast, dann hast du eine Basis, um zu wissen, wer deine Wegbegleiter sind. Vorher nicht. Wenn du dich selbst nicht kennst, kannst du auch nicht den erkennen, der zu dir passt. Das sind alles Fake- und Bullshit-Geschichten. Ja, das ist wie heiße Luft, das verpufft. Da ist keine Substanz dahinter. Und wenn du das hast, dann kommt dein Weg nach vorne. Und so ist das Buch eben aufgebaut. Wenn ich mal kurz, deswegen ist dieses Buch aus der Praxis entstanden. Das Ding hier kannst du mitführen und damit arbeiten. Und das hat mich zurückgebracht. Hier steht, erkenne dich selbst, dein Weg nach innen, Kapitel 1. Sag mal ein bisschen langsam, dass die Leute das gleich mitschreiben können, wenn sie diesen Podcast hören. Das ist nämlich extrem wichtig. Dann, wenn du das hast, umgib dich mit den richtigen Menschen, deine Wegbegleiter. Punkt 3 ist, bleib auf der Spur. Dein Weg nach vorne. Kenne deine Begrenzungen kennen. Entschlusskraft, Disziplin, Gewohnheiten, Routinen, Belohnung, Seelenaufgabe, auch mal loslassen, in dieser Perfektion auch loslassen zu lernen. Das ist immer Spannung und Entspannung. Dann geht's weiter mit triff Entscheidungen und handle, deine Ausrichtung. Dann ist Kapitel 5, deine Wegbewältigung durch die Angst hindurch. Du musst es immer wieder lernen, in den Schmerz reinzugehen. Es gibt nur einen Weg aus der Angst, aus der Emotion, aus der Unsicherheit raus, das ist in den Schmerz reinzugehen. Wandel durch Widerstände, steh immer wieder auf. Geduld ist der Schlüssel. Dann 6, wenn du das alles hast, bist du schon ein bisschen eine coole Socke. Dann hast du es ein bisschen drauf. Dann passiert Folgendes. Von allen Seiten kommen die unterschiedlichsten Opportunities. Jetzt musst du schaffen, fokussiert zu bleiben. Fokussiert auf was? Fokus auf deine Seelenaufgabe, das, was dich glücklich macht. Dann fängst du nicht an, wenn du Erfolg hast, das Glück des Todes ist der Vergleich. Du vergleichst dich dann nicht mehr mit anderen. Weil dann kommen die Leute irgendwann und denken, die haben so viel und dann vergleichen sie sich mit anderen, die so viele haben. Dann haben sie auf einmal gar nichts mehr. Und haben, aber sind unglücklich. Dann gibt es den Fokus im Alltag. Als 7. kommt eine ganz wichtige Geschichte, heißt das, deine Präsentation, also das beste Produkt ist nicht viel wert, wenn es keiner kennt. Verkaufe dein authentisches Ich. Das ist dann 7 und 8 ist, dein Tempel ist dein größtes Kapital. Entdecke deine Schöpferkraft, deine Kraftquellen, Geist, Körper, Seele. Und so habe ich mich wieder aufgebaut und mehr habe ich nicht gebraucht. Und das habe ich leider erst mit 37 hinbekommen. Das Gute war nur, die 17 Jahre waren nicht umsonst. Durch den Schmerz, durch die Depressionen habe ich jetzt so viel in dem Alter so viel an Erfahrung sammeln können. Und an Resilienz gewonnen, dass Corona mir gar nichts ausgemacht hat. Ich habe während Corona investiert gemacht, ich habe mich frei bewegt und deswegen bin ich nicht traurig, dass es alles so hart war. Dafür ist es jetzt vielleicht hoffentlich einfacher. Ja.
Ganz klar, antizyklisch handeln, ne? Ja. Unheimlich wichtig, die Punkte, die du gerade genannt hast. Ich freue mich tierisch darauf, wenn das Buch da ist, um das hier wirklich mal durchzulesen und ein paar Punkte für mich selbst durchzugehen. Und dieses Thema von innen nach außen klingt, wenn du es so erzählst, total plausibel. Aber ich glaube einfach, weil ich habe jetzt mal gerade so an mich gedacht, dass halt auch mega wehtut, das durchzugehen. Weil du gehst ja, so wie du sagst, du gehst ja in die Punkte rein, die sehr, sehr unangenehm sind. Und der Mensch ist generell so, dass er wirklich das, was unangenehm ist, so weit wie möglich nach hinten schiebt, um das im besten Fall gar nicht anzugehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Riesenpunkt, wenn man da wirklich für sich erkannt hat, im Innen glücklich zu werden und das dann nach außen zu tragen. Was kann ich denn da noch umschmeißen? Ne?
Ja, das ist halt ein Wechselspiel. Ne? Das ist über die Jahre, Monate, gehst du immer nach außen, gehst nach innen. Aber du hast immer die Verbindung zwischen beiden Welten. das ist nicht das eine oder das andere, sondern das würde auch nicht funktionieren. Aber zumindest hast du für dich definiert, deine Werte kannst du in 10 Stunden, in 2 Tagen kannst du sie definieren. Deine Stärken findest du raus, steht alles im Buch, wie das geht. Das ist kein großer Prozess, dann hast du das irgendwo stehen und wenn etwas entscheidest für dich, gehst du diese Punkte durch. Passt das zu meinen Werten, zu meinen Stärken? Kann ich damit glücklich werden? Zumindest gibt es ja auch das Sprichwort, wenn du dein Warum kennst, erträgst du fast jedes Wie. Also dann bist du widerstandsfähiger, wenn es halt mal nicht gut läuft.
Eine sehr smarte Herangehensweise. Du hattest ja jetzt das Thema Corona kurz erwähnt. Ich hatte gerade vor kurzem eine Veranstaltung, da wurde drüber gesprochen. Jetzt werden wir ein bisschen politisch, nicht zu sehr. Was gerade wirtschaftlich passiert mit der Bewertung des Euros, dass so viele Förderungen rausgehen, dass die ganze Wirtschaft noch über Jahre diese Corona-Defizite spüren wird. Das ist jetzt viel auch in den Medien, was immer wieder präsentiert wird. Und Menschen, muss man sich nichts vormachen, Negatives verkauft sich einfach gut. Das war schon immer so. Schon mehr Respekt haben, diesen Schritt in die Selbstständigkeit überhaupt zu wagen. Was würdest du neuen Gründern mit auf den Weg geben? Was sind die wichtigsten Punkte, wenn man wirklich in die Selbstständigkeit starten will?
Es gibt viele Punkte, aber die wichtigsten, dass du das machst, als was dir auch liegt, so was deine Stärken sind. Das ist das Produkt, darf nicht nur des Geldes wegen dich ansprechen, sondern du, wenn du jetzt Versicherung und Finanzen verkaufst, dann muss dir das Spaß machen, mit Menschen sowas auszuarbeiten. Dass du meinen Engpass löst, ja. So, das muss dich catchen. Wenn du mit mir da sitzt und denkst, oh, eigentlich habe ich keinen Bock, mach die Unterschrift, dann wirst du immer Durchschnitt bleiben. Also du musst dich identifizieren mit dem, was du machst. Dann musst du ein Research betreiben, ob dein Produkt überhaupt am Markt ankommen kann. Also musst du dich totarbeiten, dass du ein bisschen was verdienst. Wie sind die Chancen? Und je nachdem, was du erreichen willst, solltest du genau das prüfen. Ja. Solltest du Befragungen machen, deine Zielgruppe besser kennenlernen und gucken, ob du das überhaupt abbilden kannst. Und das Dritte, solltest du auf jeden Fall finanziell einen guten Businessplan haben. Was brauche ich genau? Ja, was reicht mir? Was reicht mir nicht? Und wie kann ich es, wenn es ganz schlecht läuft, über 1-2 Jahre nicht auch noch aufrechterhalten? Und in Verbindung dessen ganz, ganz klar die richtigen Menschen finden. Du kannst dein Business auch alleine machen, aber ich bin kein Freund von alleine, weil Entwicklung entsteht immer im Austausch. Such dir, also ich habe das immer erlebt, wenn ihr eine Abteilung hatten, wo jemand alleine war als Leader, das ist immer in die Hose gegangen. Die Leute brauchen Austausch, die entwickeln sich besser. Sonst siehst du immer die Flamme, wie sie kleiner wird. Und deswegen sage ich immer, mach dein Business, müssen ja keine 10 Mitarbeiter sein, aber so 2, 3 und Lagerfeuer. Es muss ein Lagerfeuer entstehen. Du musst ins Büro kommen oder egal, wo du hingehst, da müssen Menschen sitzen, mit denen du dich mit Energie umgibst und diese Energie trägt dann bei, dass das Ding einfach mehr Kraft bekommt. Das solltest du relativ schnell hinkriegen und dafür musst du Mensch sein, empathisch sein und Gewinn-Gewinn-Denken praktizieren. Also nicht so viele unserer, ja, ich will jetzt nicht sagen türkischen Geschäftsleute von früher vielleicht, die sagen, ich bezahle dich und du arbeitest, das funktioniert nicht. Du musst den Leuten eine Plattform bieten, du musst denen Spielwiese geben, du musst den Rahmen abstecken und die müssen sich da in dem Rahmen frei bewegen können und auf dich zielen können. Und sie müssen sich natürlich, das ist selbstredend, entwickeln können. Ja, deswegen sagt man so erstklassige Mitarbeiter haben, Chefs haben erstklassige Mitarbeiter, zweitklassige Unternehmer haben drittklassige, weil die immer wollen, dass die Mitarbeiter schlechter sind. Nein, du hol die Besten, die du kriegen kannst und sei froh, wenn sie da bleiben. Und dann hast du schon mal ziemlich gute Karten. Wenn du das so alles so hinbekommst am Anfang, dann musst du nur noch durchhalten. Ja. Und natürlich, klar, entscheidungsfreudig sein, aber in der Entscheidung auch immer den Arsch in der Hose haben, die Entscheidung zu verändern. Täglich passiert vielleicht was. Du darfst nicht sagen, hey, nein, ich habe das entschieden, das ziehe ich durch. Sei nicht so bescheuert. Guck jeden Tag drauf und dann ändere dein Prinzip auch. Ja? Sei beweglich. in der Bewegung liegt so viel Kraft.
Ja, unheimlich wichtig. Und ich glaube wirklich, wer gegen den Strom schwimmt und aktuell auch in schwierigen Zeiten startet, gegen den Markt sich behauptet, die Zeit nutzt, um was aufzubauen, während die anderen drüber nachdenken oder schlafen, wird es in Zukunft einfach leichter haben, weil er vorgearbeitet hat. Und von daher unheimlich wichtige Learnings, denke ich. Kemal, gehen wir mal kurz auf das Thema Startups bei dir ein. Du hast ja gesagt, du bist in einigen Startups auch investiert, auch als Business Angel. Hilf uns mal kurz, in welchen Startups bist du überhaupt investiert? Hast du ein Portfolio, wo du sagst, die und die Startups wären grundsätzlich für mich interessant oder machst du es abhängig von den Personen und Unternehmungen speziell?
Also erstmal muss der Case spannend sein, das Produkt muss zukunftsorientiert sein oder ich muss etwas sehen, wo ich denke, das ist ein Produkt, das ist sehr spannend, das kann man skalieren und ja, Performance Marketing habe ich investiert, also bin ich drin, habe ich investiert. Mhm. Und das ist ein wichtiges Thema mit in der Zeit der Digitalisierung. Dann habe ich jetzt ein anderes spannendes Thema, da geht es eher um die Kfz-Branche, also ganz was anderes, aber es ist ein sehr, sehr geiles Geschäft, was sehr viel Potenzial hat. Da sind wir gerade in der Sondierungsphase. Dann investiere ich in meine Strukturen immer wieder, ich kriege Anfragen. Allerdings ist das so mit dem Business Angel ein Konzept, was ich Mitte letzten Jahres aufgesetzt habe, weil ich gemerkt habe, da liegt so jetzt mein Schwerpunkt. Deswegen werde ich da nächstes Jahr noch mal stärker reingehen. Aber grundsätzlich ist natürlich, ich würde es begrüßen, wenn das etwas wäre, was in der Foodbranche liegt, weil ich da meinen größten, effektivsten Hebel habe, weil ich selber eben Produktionsstätten habe. Ich kann da natürlich mehr mit 360 Grad performt, mit Menschen in dem Company kann ich viel mehr bewegen. Und die Food-Industrie ist eine spannende Industrie und eine große Industrie, wo man viele Möglichkeiten hat. Aber es kann eben auch Kfz oder Performance-Marketing sein. Alles, was mir Spaß macht. Und was wichtig ist, ist, die Person muss zu mir passen. Mhm. Ich mag keine Arroganz, ich mag keine Hochmäßigkeit, ich mag Demut, ich mag aber auch Smartheit. Also ich muss mich mit dem Menschen wohlfühlen und er muss mich überzeugen. Und dann wäre ich bereit, auch natürlich zu investieren und meine Zeit auch vor allem dafür herzugeben, weil es macht mir halt super Spaß. Wenn was läuft, so klar, das entwickelt sich schön, aber das Schönste ist so die ersten 3 Jahre, wenn es so richtig abgeht, so richtig hochgeht. Und dann muss man es halten und ja, und das Halten ist dann auch nochmal eine andere Geschichte. Da musst du dann auch nochmal wirklich Beständigkeit bringen. Das ist nicht so ganz meine Stärke, deswegen suche ich dann Leute, die Beständigkeit lieben. Ja, das ist so, das sind die Developer. Es gibt den Founder, es gibt den Salesman, es gibt den Developer. Und die haben mal eine Umfrage gemacht, waren auch so Studenten, die sind da richtig in der Tiefe. Welche Position ist jetzt die wichtigste? Und meisten sagen Sales. Das ist der Founder. Weil Sales kannst du jemandem beibringen. Weil Sales machst einen Leitfaden, trainierst mit ihm das Produkt und Developer, Kundenservice oder etwas aufrechterhalten. Da kannst du Leute, aber ein Finder, das kannst du nicht beibringen. Der bringt Energie mit, der bringt Ausstrahlung, der bringt Charisma, der bringt Spontanität, der kommt in den Raum und fängt die Leute. Also das ist so, deswegen sagt man immer, der Finder ist der wichtigste Mann. Ja, und das fand ich ganz spannend. Ich habe das irgendwo mal auf YouTube, habe ich mir das angeguckt und ich kann das bestätigen. Obwohl ich vorher vielleicht gesagt hätte, der Salesman. Aber nein, das ist es nicht. Fand ich. Also Finder braucht man in seinem Business. Und das ist so das, was ich gerne mache. Und Verkaufen, Abschluss sollen andere machen. So. Und das lebe ich jetzt in meinem Unternehmerdasein. Und das ist das Schöne. Das ist, ich habe 15 Jahre Dinge gemacht, die mir keinen Spaß gemacht haben. Das Zweck ist wegen, weil ich Erfolg haben wollte und Umsatz haben wollte. Aber dafür kann ich jetzt das machen, was ich wirklich will. und das noch in meinem eigenen Unternehmen. Das heißt, umso größer der Preis, den du zahlst, umso schöner dann die Medaille, die du bekommst. Mhm. Du darfst natürlich nicht in die falsche Richtung laufen. Es bringt nichts, die Leiter schnell hochzulaufen, wenn die Leiter an der falschen Wand ist. So, das meine ich nicht, aber hab keine Angst vor Arbeit, vor Druck, vor langen Nächten. Du bist immer noch besser dran, wenn du dann mit 50 irgendwo im Boardroom in deiner Villa liegst und die anderen arbeiten immer noch zwei Schichten. Also das kommt, das gleicht sich aus, das ist Karma. Solange du gut als Mensch gut bist, keinem etwas Böses tust und dein Geld ehrlich verdient und mit Menschen respektvoll ehrlich umgehst, wird das dich immer treffen, dass du dir das ausbezahlt wird.
Auf jeden Fall. Schöner Abschluss. Vielleicht auch nochmal an den ein oder anderen Zuhörer. Es hören ja doch einige Unternehmer und auch Startups gerade zu. Einige smarte Ideen sind tatsächlich schon dabei gewesen. Wenn eure Idee soweit ist, dass ihr die gerne mal präsentieren wollt, geht einfach mal auf Kimmal zu, pitcht das mal kurz an, wenn es zeitlich passt. Und wenn Kimmal sagt, okay, das passt, kommt ihr ja vielleicht auch ins Geschäft.
Wer weiß,
klar. Ich habe letztens ein Unternehmen kennengelernt, die hat mich auch auf Instagram angeschrieben. Und dann haben wir uns einfach zu einem Gespräch getroffen. Und wir wussten gar nicht, was sich daraus entwickelt. Und mittlerweile sind die in unserem Unternehmen mit eingespannt und machen zum Thema Einwand-Vorwand-Behandlung alles mit im Team. Und das hat uns so viel vorangebracht, weil es einfach Themen gewesen, die wir so einfach 0815 angegangen sind. Und das brauche ich dir nicht erklären. Da hast du so viel Luft noch nach oben, die Dinge zu optimieren, wirklich aktiv zuzuhören. Was sagt der Kunde da überhaupt? Und daraus den Bedarf erst zu erkennen und nicht nach deiner Schablone einfach durchzugehen. Weil das ist zugegeben im Vertrieb noch ein Riesenthema. Klar sollst du deinen Leitfaden haben. Du musst doch wissen, wie du Einwand-Vorwand-Behandlung machst. Aber es darf halt nicht so wirken, als wenn du es irgendwie abliest. Und ich weiß gar nicht, wo ich das her hatte, aber irgendjemand hatte auch gesagt, die erfolgreichsten Schauspieler, jeder hat sein Drehbuch. Und merkst du, dass die irgendwas ablesen? Nein, die machen es halt so gut, dass du nichts mitkriegst. Und genauso muss es sein. Es soll jetzt nicht alles geschauspielert sein, aber du musst dich einfach in Rollen hineinversetzen können. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig.
Ja, das machen ja auch alle Speaker. Die haben ja ihre Speech nicht spontan. Das ist alles auswendig gelernt. Tobias Beck und alle, wie sie heißen, die haben ja alle ein Skript, nachdem sie, guck dir die YouTube-Videos an, das sind setzweise immer die gleichen Sätze. Ich bin selber auf Bühne. Da ist ein Repertoire von 40 Minuten und dann spielst du das ab und das ist auch okay. Ich finde halt nur, Leitfaden soll nicht bedeuten, mehr zu reden als dein Gegenüber. Wenn du Vertriebler bist, dann sollst du 30% maximal reden und den Rest fragst du die Fragen, sodass der Kunde am Ende mehr weiß, was er wirklich braucht, als vor dir.
Darum sehr wichtig. Halt, ne? Absolut. Kimmal, mein Lieber, es war mir ein Fest. Ich glaube, wir haben viel zu wenig geredet bei dem ganzen Thema. Wir wollen den Rahmen auch nicht zu sehr überstrapazieren.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Dito, kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, sehr viele Learnings, die man sich hier rausziehen kann. Wärmste Empfehlung an das Buch. Bestellt es euch einfach mal. Hinterlasst gerne ein Feedback auf Social Media. Schreibt gerne durch, wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt. Und dann würde ich vorschlagen, Kimmal, dass wir gerne im Kontakt bleiben und demnächst vielleicht zu einem neuen Thema sprechen.
Jederzeit. Ich freue mich. Es war sehr angenehm. Und ich wünsche dir vor allem, das ist ganz wirklich vom Herzen, ganz viel Glück auf deinem Weg und dass du weiter an den Dingen, die du angefangen hast und den Menschen hiermit auch mit dieser Plattform so Mehrwert gibst, dranbleibst. Das ist was sehr Wertvolles.
Vielen lieben Dank, Kimmal.
Danke dir auch.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit mir. Folg mir auf Spotify, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören.